Gottesdienst. Für mich eine Premiere. Das erste Mal in den letzten 3,5 Jahren, seitdem wir hingezogen sind, bin ich bei einem Wort Gottesdienst. Es ist nicht nur Premiere, sondern echte Premiumszeit, muss ich sagen. Mein Herz ist da, wo auch der Körper ist. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Das Wort, Wort Gottesdienst ist Programm, das Wort steht im Zentrum. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass da, wo das Wort Gottes im Zentrum steht, dass da wirklich Leben fließt und Kraft fließt. Ja. Wir kennen Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel mit 176 Versen. Und da wird nichts anderes besungen oder gebetet, und zwar, dass das Wort Gottes gerecht ist, ja, nicht zu verbiegen ist, dass das Wort Gottes Kraft ist, dass es ein Licht ist auf unserem Lebensweg. Es liegt wirklich ein Geheimnis der Kraft in dem Wort Gottes. Und das wollen wir auch zum Programm machen, ganz bewusst auf der heutigen Predigt. Ich musste, während wir gesungen haben, an die Schöpfung denken. Und in der Schöpfung sehen wir, wie Wort Gottes in Aktion tritt. Ja. Und zwar sehen wir am Anfang, es heißt, die Erde war wüst und leer. Ja. Daher kommt das Wort Tohu Wabohu in dem Griechischen. Und das ist ein poetisches Wort für komplettes Durcheinander. Jemand hat das mal so übersetzt. Er sagte, die Erde war öde und blöde. Ja. Gewagt, aber es ist poetisch, geht es in die Richtung. Das heißt, die Erde war komplettes Chaos. Ja, es ist, man wird auch in theologischen Büchern immer wieder solche Worte finden, wie die Ursuppe und so weiter. Also so, als wären die Elemente durcheinander, komplett durcheinander, und plötzlich spricht Gott rein. Und aus Finsternis mit Licht am ersten Tag spielt Gott das Licht, den Himmel und so weiter. Und wir sehen, aus Finsternis wird Klarheit. Ja, Licht. Und in den folgenden Tagen, so heißt es dort, wird aus Chaos Ordnung. Ja, er ordnet die Elemente, Wasser, es kommen die einzelnen Tiere des Landes, des Wassers, des Himmels, bis das Wohnzimmer sozusagen fertig ist für den Menschen. Und wir sehen Wort Gottes in Aktion. Wort Gottes, ich bin davon überzeugt, dass wenn das Wort Gottes im Zentrum steht, dann passieren diese zwei Dinge. Dass aus Finsternis Licht wird, Klarheit wird. Das heißt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trifft mitten ins Zentrum, es gibt Klarheit. Und dass aus Chaos Ordnung wird. Vielleicht zu einer chaotischen Beziehung zu Gott. Ja, wird Shalom, wird Ordnung, die Beziehung wird geordnet. Aus chaotischen Verhältnissen zu Mitmenschen wird Ordnung. Und das Ergebnis ist, was bei der Schöpfung passiert ist, Leben ist möglich. Leben ist möglich. Ja. Für mich genau richtig. Ja, dann sehen wir das Fleisch gewordene Wort in Jesus. Das ist die etwas Unüberbietbares, was noch nie so gewesen ist. Dass Gott in seinem Sohn Fleisch wird. Der erste Missionar. Er verlässt seinen Kontext, den Himmel, und er kommt auf diese Erde. Und das heißt dort, das Wort wurde Fleisch, in Johannes 1,14, und wohnte unter uns, zeltete unter uns. Ein Ausdruck im Alten Testament, das für das Zelt Gottes steht. Ja, der Ort der Anbetung, der puren Gegenwart Gottes, und zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Wow, das Wort wurde Fleisch. Und dieses Wort Jesus, wir haben in den letzten 6 Monaten, also von Dezember 2017 bis Mai 2018, so die einzelnen Dinge angeschaut, die mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus gekommen sind. Das Wort wurde Fleisch, Weihnachten. Dezember, dann ging es in Richtung März, März und April. Dann ging es um Ostern, Karfreitag, beziehungsweise die Auferstehung. Ja, das, wofür Jesus gekommen ist. um alles, was zwischen Gott und uns Menschen steht, alles, was stört, zusammenzuführen, Herzen zusammenzuführen. Und dann ging es Anfang Mai zum Vatertag, ja, dem wahren Vatertag. Jesus geht zum Vater. Himmelfahrt. Ein bisschen missverständlich in einigen Dingen, aber der wahre Vatertag sieht so aus, dass Jesus zum Vater geht. Wir werden das gleich nochmal anschauen. Und dann Ende Mai ging es in Richtung Pfingsten. Jesus bittet den Vater, den Geist zu senden, den Heiligen Geist zu senden. Zwei Monate, wir sind im Juni, bis Dezember dauert es ja noch eine Weile. Die meisten Feste sind durch. Wir haben angeschaut, was durch das Wort passiert. Und ich denke, jetzt haben wir die Chance, darauf zu schauen, was in uns und durch uns passieren kann. Also wir können auch sagen, die letzten sechs Monate, also Dezember bis Mai, ging es darum, Jesus, was tatst du für mich? Ja. Und jetzt können wir uns fragen, was tue ich für dich? Was tue ich für dich und für deine Gemeinde? Jetzt haben wir sechs Monate Zeit, das zu verarbeiten. Und das Thema, das ja, einfach wie so ein Banner über diesem Gottesdienst hängt, ist verbunden. Verbunden. Jetzt sind wir gefragt. Wir schauen auf den Abschied von Jesus, weil da spricht er darüber, ob es mit seinen Jüngern, ob es mit seinen Freunden, ob es mit der Gemeinde weitergehen kann. Wenn ja, wie? Wie kann es mit diesen Jüngern weitergehen? Gibt es eine Fortsetzung? Oder ist das Kapitel abgeschlossen? Sehr oft sehen wir es, wenn Leiter, ja, Leiter mit Profil, Leiter mit Vollmacht, wie es bei Jesus heißt, wenn sie verschwinden, bricht der Laden zusammen. Wir sehen das auch in Gemeinden. Die Gemeinden, die vielleicht so One-Man-Gemeinden sind, da ist der Pastor eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, wenn sie geht. Und wenn es dort keinen Ersatz gibt, dann kollabiert der Laden. Nichts anderes. Und wir sehen, wie kann es weitergehen? Wie kann es überhaupt weitergehen? Gibt es eine Fortsetzung? Was gibt Jesus seinen Jüngern mit? Und ich möchte es mal so veranschaulichen. Es ist wie so eine Art Panzerband. Ja? Vergleichbar mit dem, was Jesus uns mitgeben möchte und vielleicht immateriell beschrieben, was hält eigentlich die Gemeinde, was soll die Gemeinde zusammenhalten? Wenn er weg ist, was soll die Gemeinde verbinden? Und da werden wir uns drei Dinge anschauen, die in den Abschiedsreden, sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium erwähnt werden. Es werden mehrere Dinge erwähnt, aber auf diese drei werden wir einen Fokus legen heute Morgen. Ja, er nennt sich viel Zeit. Es sind fünf Kapitel zusammen mit dem Abschiedsgebet in Johannes 13 bis 17. Und da kommen, ich sag mal, kommt diese Panzerband, ja, der Zerreißbogen aushalten soll, kommt dann zur Sprache. Sind Sie bereit dafür? Für Momentum. Momentum heißt, es ist ein Augenblick der höchsten Konzentration. Abschied. Jesus sagt, hey, ciao. Ciao, Freunde. Und wir schauen uns darauf, was gibt er Ihnen ganz konkret mit, gibt er überhaupt was mit? Und lass uns mal in Johannes 13, 1 hineinschauen. Falls ihr die Bibel dabei habt, gerne aufschlagen. Es gibt ja in unserem christlichen Kontext manche Formulierungen. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden. Manchmal sagt man zum Beispiel, wir schlagen auf Johannes. Und jemand, der die Bibel nicht kennt, fragt, auf wen soll ich schlagen? Und wo ist Johannes? Wer ist Johannes? Also deswegen haben wir schlagen die Bibel auf und schauen uns an Johannes 13. Der Beginn der Abschiedsrede und Jesus sagt, durch den zweiten Satz, sehen wir hier, und ich lese mal durch, Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Wir erinnern uns, der wahre Vatertag. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Den vollkommensten, perfekten Beweis seiner Liebe. das erste Wort, verbunden in Liebe. Abschiedsmoment. Abschiedsmoment bedeutet so viel wie, ich sage, das ist der Augenblick der höchsten Aufmerksamkeit. Wenn man zum Beispiel aus dem Sport kommt, man spricht jetzt auch von einem Momentum oder auch Musik. Es ist der Augenblick, in dem man hellwach sein muss, um zu handeln. Beim Fußball ist das zum Beispiel eine entscheidende Situation vor dem Tor. Weltmeisterschaft aktuell. In der Musik vielleicht rechtzeitig den Akkord zu schlagen, genau jetzt, oder die Note zu spielen. Momentum. Moment der höchsten Aufmerksamkeit. Und in diesem Moment sind wir da. Die Jünger verstehen, wow, ihr Leiter, ihr Freund, wir können sagen, ihr Bodyguard, der sie die ganze Zeit geschützt hat, geführt hat, versorgt hat, er winkt ihnen und sagt, er holt sozusagen geistig gesehen ein weißes Tuch auf und sagt, ciao, Freunde, ich verabschiede mich. Und in dem Moment ist es so, als würden Pupillen groß werden, die Ohren ausgefahren werden. Was? Er will uns allein lassen? Und jetzt stellt sich die Frage, was gibt der Meister, was gibt ihr Spezialist, ja, fürs Leben, was gibt ihnen mit? Vielleicht eine Superwaffe. Ja? Superwaffe zum Beispiel der Heilung. Ja, jemand hat Probleme mit dem Knie und sie gehen dann durch die Straßen und sagen, neue Kniescheibe. Ja? Oder jemand würde sagen, ich brauche Kreativität. Und dann gehen die Jünger durch die Straßen und sagen, zack, hier hast du eine neue Idee. Womit beginnt Jesus? Ich will das nicht ausschließen. Ja? Aber sehr oft und sehr heilsam ist die Reihenfolge. Womit beginnt Jesus? Was gibt er in diesem Moment und seinen Jüngern mit? Und es ist der vollkommenste Beweis der Liebe. Das heißt, das höchste, wie Paulus es beschreibt, das Band der Liebe übrigens, ja, Panzerband der Liebe, das höchste, das überhaupt Tragende einer Gemeinde, also des Bodenpersonals Gottes hier auf dieser Erde, ist die Liebe. Und es ist nicht einfach nur ein sympathisches Wort. Was er macht, es krempelt die Welt um, es krempelt sogar die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die geistlichen Leiter, religiösen Leiter, die können es nicht verstehen. Denn er, so heißt es hier, ihr könnt es gerne mal lesen, in Johannes 13, Vers 14 bis 15, da sagt er, er wäscht seinen Jüngern die Füße, er wäscht ihnen den Staub ab, den Dreck, das, was eigentlich keiner anfassen möchte. Das macht der Meister. Es sind so Chefsachen. So wie es in Markus 10, 43 heißt, der Größte unter euch soll euer Boss sein, euer Diener sein. Wow, was für eine heilige Reihenfolge. Und ich sagte, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen haben, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich muss sagen, das ist für mich der Punkt, der jede Vernunft, also alles, was sag mal, die Intellektuellen dieser Welt für ja, tragfähig halten würden, aushebelt. Diener sein. Ist höher als jede menschliche Vernunft. Jesus stand sehr, sehr unter Kritik, gerade bei geistlichen Leitern in der damaligen Zeit. Warum? Er hat sich mit Mafiosis abgegeben, mit Zöllnern, die mehr Geld genommen haben, als eigentlich sie nehmen mussten. Er hat sich sogar, da waren sogar Prostituierte dabei und er hat mit ihnen gemeinsam gegessen. Und damals hatte, wie sicherlich auch so einige von euch wissen, dass Essen eine sehr, sehr hohe Bedeutung für die Gemeinschaft, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, sich mit dieser Gemeinschaft zu identifizieren. Was für eine Heiligkeit! Das ist das, was die Leiter nicht in ihrem Kopf zusammenbekommen haben. Wenn du Gott bist, wenn du Gottes Sohn bist, also Gott, der Mensch geworden ist, der sich hier uns offenbart, wie kann er sich mit diesem Gesindel abgeben? Dabei zeigt Jesus die tiefste Heiligkeit Gottes überhaupt. Er ist bereit, ich würde es mal so beschreiben, in den tiefsten Dreck zu fassen, Menschen rauszuziehen, sie zu säubern und sie mitten ins Leben zu senden. Und das ist die tiefste Form der Heiligkeit. Das zeigt Jesus hier. Er sagt, jemand, der wirklich liebt, ist bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Jemand, der wirklich liebt, der wirklich dient, ist bereit, eine Sklavenarbeit zu machen, um Menschen zu gewinnen. Was für eine tiefe Liebe. Und diese Liebe ist ein Panzerband, ewiges Panzerband, himmlisches Panzerband für die Gemeinde. Jesus ist bereit, sich die Hände schmutzig zu machen, Sklavendienst zu übernehmen. Und er sagt ganz klar, ich habe euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr auch hier so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Später sagt er in Johannes 13, 34, 35, einigen sind diese Verse sehr bekannt. Er sagt ein neues Gebot. Interessanterweise ein neues Gebot, wir kommen gleich darauf noch zu sprechen. Eigentlich ein bekanntes, Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Er sagte, lasse ich euch. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und zwar diese Qualität der Liebe. Bereit zu sein, sich schmutzig zu machen, einander zu dienen. In einer Gemeinde gab es mal so eine, am Eingang gab es wie so eine Pyramide, die gezeigt hat, wie die Gemeinde geleitet wird. Da gab es so die Bereichsleiter, also Mitarbeiter, dann gab es so Diakone, Ältestenschaft und irgendwann war der Pfarrer ganz weit oben, ja, so die Pyramide. Und was Jesus macht ist, er dreht diese Pyramide komplett um und sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und deshalb liebe ich Jesus so sehr, weil er ganz anders denkt als die Chefs und Bosse dieser Welt. Deshalb ist er so attraktiv für mich und so wirklich mein Herr und König. Das ist himmlische Liebe. Also wir sehen, es war keine Superwaffe, rein menschlich gesprochen, der Meister seinen Jüngern hinterlässt, sondern eine sehr, sehr konkrete und sehr dienende Form der göttlichen Liebe. Tata, ja, könnte sagen, nichts Besonderes. Aber Jesus sagt das, interessanterweise in Johannes 13, Vers 17, sagt, ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr euch auch daran haltet. Ja. Er sagt, das ist genau das, was als erstes kommt. Das ist göttliche, dienende, demütige Liebe. Okay, jetzt öffne ich mal meine Trickkiste. Ja? Ich nenne sie einfach mal Jakobs Trickkiste. Ich habe mir diese Liebe angeschaut und ich habe sie wirklich oft probiert. In den ersten 2, 3 Jahren meines Christseins, ich habe mich mit fast 19 für ein Leben mit Gott entschieden. Gott hat sehr lange, war sehr lange hinter mir her. Ich denke, einiges an Chaos, das ich produziert habe, hätte auch nicht sein müssen. Und irgendwann mit 19 habe ich gesagt, okay Gott, ich bin bereit für deine Umarmung. Und ich habe diese Liebe wirklich, ich habe, wie gesagt, das hat mich so angestellt und ich war so hinterher, ich sagte, Jesus, ich möchte diese Liebe haben, ich weiß, nur in ihr liegt Zukunft. Sie ist höher als jede menschliche Vernunft, das ist wirklich göttliche Kraft. Und jetzt öffne ich meine Trickkiste, ja. Ich habe zum Beispiel meine Eltern gegenüber. Ich habe gedacht, okay, ich sollte wirklich etwas netter sein zu meinen Eltern jetzt, nach der Entscheidung für Leben mit Gott. Und dann habe ich mir so meine Tricks zusammengesammelt. Zum Beispiel, wenn ich etwas wirklich Fieses meinen Eltern gegenüber sagen wollte, weil ich unzufrieden war, enttäuscht war, wütend war, habe ich gesagt, ich möchte wirklich eine liebende Art haben. Ich werde mir auf die Zunge beißen. Okay, es gibt die verschiedenen Tricks, ja, vielleicht könnte man sagen, 3 Sekunden durchatmen. Also ich habe gedacht, okay, wenn ich versagen möchte, beiße ich mal kurz drauf, dann habe ich so einen kleinen Schmerz und das lenkt mich dann ab. Dann sagt man, okay, ja, komm zu dir. Ja. Und dann gibt es die Sachen wie, tritt dir auf den Fuß oder halt die Luft an. Ja. Nicht zu lange, also nicht 10 Minuten. Aber so die Trickkiste, einfach ganz, ganz dichterisch beschrieben. Aber ich war wirklich darauf aus, diese Liebe zu haben. Ich wusste, es ist wirklich Panzerband für die Beziehung mit meinen Eltern. Ich wusste das. Aber ich bin so oft gescheitert. Ja? So oft. Und ich bin wieder in meinem Zimmer und sage, boah, jetzt habe ich wieder meine Eltern angeschrieben. Und ich habe ihnen wieder was Verletzendes gesagt. Wie geht das, Jesus? Ich schaue deine Liebe an und sage, das ist ein Hochhaus und meine Liebe ist eine kaputte Gartenlaube, ja, die vom Wind hin und her geweht wird. Wie komme ich da dran? Wie kann ich diese Liebe haben? Ich möchte, dass diese Liebe in mein Herz fließt. Und jetzt kommt die Eröffnung, eigentlich der Trickkiste, ja, was ich formuliert, Jesu. Und er sagt in diesen Abschiedsreden, es ist menschlich überhaupt nicht möglich. Ich kann mich so oft auf die Zunge beißen, ich kann so oft die Luft anhalten, ich kann so oft auf den Fuß treten. Ich kann sozusagen geistlich, kann ich mir, ich hatte wahrscheinlich 1000 Stützräder, links und rechts an meinem Fahrrad. Aber ich habe noch nie gefühlt, was es heißt, frei Fahrrad zu fahren und zu genießen, dass die Liebe wirklich funktioniert. Ganz klar, jetzt schon mal, ja, es ist auf jeden Fall, es bleibt ein Fight, ja, aber ich weiß, wo die Kraftquelle für diese Liebe ist. Ich weiß, wo sie ist. Wir müssen dafür die Abschiedsreden verstehen. Wenn wir hier stehen bleiben, Johannes 13, wird man diese Kraftquelle nicht finden. Und diese Kraftquelle, die liegt in dem zweiten Wort, und das ist der Heilige Geist. In Römer 5,5 heißt es, dass mit dem Heiligen Geist die Liebe in unsere Herzen ausgegossen wurde. Wenn ihr eure Bibel habt, die ihr gerne markiert, und dieser Vers noch nicht markiert ist, bitte, bitte, markiert diesen Vers. Leicht zu merken, Römer 5,5 ist wirklich wie so ein Notruf. Und die Abschiedsreden sind genauso aufgebaut. Jesus bringt eine Erklärung, bringt also hier zum Beispiel die dienende Liebe und sagt, das ist das, was euch zusammenhalten wird. Und im nächsten Kapitel beschreibt er den Heiligen Geist. Lass uns das anschauen. In Verse 15, ich kann wenn ihr eine Bibel dabei habt, können wir diese mal kurz herauspicken. Vielleicht jetzt nicht hier. Auf der Laptop-Bibel. Also Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Die Abschiedsreden, wie ich sagte, die sind so aufgebaut, es kommt eine Erklärung oder ein Appell und dann geht es weiter, zum Beispiel, wie das erreicht werden kann. Es wird in Johannes 14, 26 über den Heiligen Geist gesprochen, dass euch in Wahrheit leiten wird, euch alles beibringen wird. Es wird in Johannes 15, 26 darüber gesprochen, es wird in Johannes 16 anfangen über den Heiligen Geist gesprochen, die Welt überfüllt von Sünden und so weiter. Das heißt, wir sehen hier jedes Mal, es ist so, als würden wir ein paar Mal an der gleichen Thematik vorbeigehen. Wieder, es geht wieder um Liebe und wieder um den Heiligen Geist. Wieder um die Liebe und den Heiligen Geist und die Einheit. Ja? Sehr interessant. Es ist nicht so, weil Jesus jedes Mal was vergisst und sagt, okay, ich müsste noch was ergänzen. Sondern es ist so, als würden wir einander kennenlernen wollen und ich lade euch zu uns ein. Ja? Ich lade euch zu uns nach Hause ein, sage, okay, schaut euch an, das ist unser Zuhause. Ich komme das nächste Mal zu uns vorbei und sage, schau, das ist unser Zuhause und das ist unser Garten. Dann würde ich das dritte Mal vorbeikommen und ich würde sagen, schau mal, das ist unser Haus, unser Garten, unser Gartenteich. Okay. Ich würde noch mal vorbeischauen, ich würde sagen, schau mal, das ist unser Haus, unser Garten, unser Gartenteich und unsere Gartenzwerge um den Teich. Okay, wir haben nichts davon. Wir haben ein eigenes Haus vor dem Teich. Aber versteht ihr, ihr werdet jedes Mal mehr erfahren. Jedes Mal mehr erfahren. Und ihr Abschiedsreden, die bekommen so eine Tiefe, übrigens mit Finale, mit dem Gebet von Jesus selbst. Ja? Gebet, also Bodyguards, gleich werden wir noch ganz kurz darauf schauen. Und in Johannes 14, wie gesagt, öffnet er zum ersten Mal, bringt er den Heiligen Geist und will damit sagen, nur so geht es für euch weiter. Er ist der Beistand, er ist Die Liebe, die ich euch gezeigt habe durch die Fußwaschung, warum brauchen wir sonst einen Helfer? Warum bräuchten wir einen Beistand? Warum bräuchten wir einen Parakletos? Paulus schreibt so auf Parakaleo. Ich ermahne euch. Eigentlich heißt es so viel wie: Ich ziehe euch. Ich ermutige euch. Jemand, der ermahnt, einfach nur eine Ohrfeige gibt und weggeht, das macht der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist sagt etwas, überführt und zieht uns. Er geht mit uns die Schritte, die dafür nötig sind. Das ist der Heilige Geist. Und dafür, wie wir sehen, dafür sendet ihn doch Jesus und der Vater gibt ihn. Ja? Jesus sendet ihn und der Vater gibt ihn den Jüngern. Wow. Ich möchte euch wirklich sagen, dass das, was ich beschrieben habe mit den Stützrädern, mit der Trickkiste von mir, wirklich Realität ist. Und das möchte ich euch an meinem Kennzeichen, also Nummernschild von unserem Auto aus Recklinghausen beweisen. Und wenn jemand diese Bibelstelle, die da drin steckt, also ich habe auch das passende Foto, falls jemand das Auto wirklich sehen möchte. Mit diesem Auto sind wir übrigens auch hierhin umgezogen, also vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, ist Realität. Das ist mein Schlüssel, das ist wirklich Schlüssel vor uns. Das ist Leben für mich. Und darin steckt eine Bibelstelle. Vielleicht kann das jemand mal aufdecken. Hat jemand eine Sonntagmorgen gleich ein Quiz gewinnen? Ist doch top, ja. Also, es gibt Jottos. Vielleicht später für die Kaffeezeit. Ah. Ist das nicht weg? Okay, vielleicht. Aber der erste darf es aufdecken gerne. Kann jemand dieses Nummernschild entlarven? Ja, okay.
Ich hätte gerne Jottos.
Ja.
Also Rewe, die am Weinstock bleiben muss, das vierte Evangelium, also Johannes, fünf Siffel.
Nochmal laut bitte.
Also Johannes. Rewe übrigens in Recklinghausen, das ist die Stadt im Ruhrgebiet, ja. Etwas größer als Waldorf, 120.000 Einwohner. Und Rewe, also Rewe 2, ne? Und 4 steht für das vierte Evangelium oder auch das vierte Buch im Neuen Testament, Kapitel 15, Vers 5. Übrigens Zentrum der Abschiedsreden, ja. 13, 14, 15, 16, 17. Also Abschiedsreden, Abschiedsgebet, wenn man es zusammen sieht. Johannes. Kapitel 15, Vers 5. Ich sehe da. Da ist sie auch schon. Ich möchte mich sehr gerne in dieses Bild hineinnehmen. Ich denke, einige von euch haben sich schon mit diesem Bild beschäftigt, aber vielleicht gibt es doch das eine oder andere, was wir gemeinsam nochmal vertiefen können. Im Kontext mit dem Heiligen Geist, warum bringe ich eigentlich diese Bibelstelle? Ja, wie gesagt, übrigens in Johannes 14 spricht er sehr ausführlich über den Heiligen Geist, und in Johannes 14, 26, er wird euch in Wahrheit leiten, euch an alles lehren, alles erinnern. Und dann auf einmal setzt diese Gleichnisrede ein. Jesus sagt sogar: Ich bin der wahre Weinstock, ja. Der, auf den es ankommt. Man könnte sagen, die Verbindung zu Gott. Ja. Und mein Vater ist der Weingärtner, oder dort eigentlich das Wort Weinbauer. Und dann heißt es in Vers 5, also Schlüsselvers für mich gewesen: Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Lass uns mal ganz kurz durch dieses Bild gehen. Es gibt mehrere Dinge, die hier beschrieben werden. Ich fange mal an mit dem Weingärtner. Weinbauer, ich bin jetzt gar nicht so der Profi, komme wie gesagt eher aus einer größeren Stadt. Da werden mittlerweile auf Höhlenhäusern Tomaten angepflanzt, weil sonst würden die Kinder und Schulen und Klassen kommen auf diese, sag mal, künstlichen Gärten, um den Schülern zu erklären, dass die Tomaten nicht im Supermarkt wachsen. Ja. Also es gibt wirklich natürlich in großen, ganz großen Städten in den USA schon Veränderungen. Weinbauer. Aber das, was ich gelesen habe, das, was ich beobachtet habe, sieht so aus. Der Weingärtner ist ein Experte. Er kennt sich aus. Er pflegt sein Weinberg mit einem Ziel. Welches Ziel? Frucht. Ertragreich. Warum pflegt er denn sonst? Ja? Ziel ist Ertrag. Ja? Frucht. Weintrauben. Dann haben wir hier die Beschreibung, Jesus selbst sagt, ich bin der wahre Weinstock. Was ist sehr interessant, der Weinstock hat seine Wurzeln im Erdboden und zieht aus dem Erdboden was? Und seinen Lebenssaft. Das ist die Aufgabe des Weinstocks, Lebenssaft. Das ist eine Übertragung auf Gott, die Verbindung zwischen Jesus und Gott. Ja? Zieht Lebenssaft und was dieser Weinstock macht, er schießt im Prinzip diesen Lebenssaft, ja, durch den Rebzweig an die Frucht. Ja, wir können das Bild hier sehen. Ja, Weinstock zieht Lebenssaft. Das ist die Aufgabe des Weinstocks. Und gibt diesen Lebenssaft durch den Rebzweig an die Frucht weiter. Okay? Und dann schauen wir uns den Rebenzweig an. Er sagt, ihr seid die Reben. Ich habe verstanden, ich bin die Rebe. Was ist eigentlich mein Job? Jesus sagt, dein Job ist nicht die Frucht. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Frucht angeschaut, ja, und sagte, jetzt komm, jetzt muss aber Liebe entstehen. Galater 5, 22, ja, Frucht des Geistes, erstes Liebe. Es muss aber diese dienende Liebe entstehen. Ich streng mich an, ich gucke da drauf und es entsteht noch nicht mal ein Träubchen. Ja? Also, das ist so menschlich, das ist unmenschlich. Also ich packe das nicht. Ich war wirklich, ich war sehr, sehr frustriert. Und Jesus sagt nicht, schau auf die, er sagt nicht dem Rebzweig, schau auf die Frucht und bedroh diese Frucht, ja, beschimpfe sie oder was auch immer. Motiviere sie, go, go, go. Was er sagt ist, bleib am Weinstock. Bleib an mir dran. Bleib mit mir verbunden. Das ist die Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und was er macht, er wird mit dem Lebenssaft, der in ihm installiert ist, durch den Heiligen Geist, ja, wird er florieren lassen. Es wird zu einer Frucht kommen, er wird ihn fließen lassen, es wird zum Aufblühen kommen. Amen. Könnte etwas dran sein? Und ich komme aus einem Kontext, ich habe mich damals für ein Leben mit Gott entschieden, ein Kontext, der sehr gesetzlich war. Eine aussichtliche, sehr gesetzliche Gemeinde. Viele, viele Vorteile, sehr, sehr unermüdliche, auch demütige Menschen. Aber unser größter Fokus war, schau auf die Frucht. Mit die erste Aussage, die in mein Herz gesät wurde, war, schau, dass Frucht entsteht. So, übertragen. Und daher kamen die ganzen Stützlinge. Oder ich könnte sagen, die ganzen, ja, so Krücken, Gehhilfen. Ja. Und ich sagte, ich habe dir keine Gehhilfe gegeben. Ja, ich habe dir ein neues Bein geschenkt. Okay. Schwimmflügelchen ab, die 1000 rechts, 1000 links. Du wirst es anfangen. Ich hab dich neu gemacht. Ist jemand in Christus? Ist eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vorbei. Neues ist geworden. Und das ist das Neue. Und das ist auch für mich die Erklärung, warum Jesus sagt: Ich gebe euch ein neues Gebot. Schaut euch mal an. In Johannes 13, 34 heißt es: Ich gebe euch ein neues Gebot. Und wir können vom Alten Testament her sagen, hey, auch in den 10 Geboten und auch in 3. Mose 19 heißt es, liebe deinen Mitmenschen, liebe deinen Nächsten. Von den 10 Geboten wissen wir, liebe Gott, du sollst keinen anderen Gott haben. Du kannst das erste Gebot nehmen. Und das neue Gebot. Und ich denke, dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Und das ist, früher war die Geistgabe auf bestimmte Personengruppen beschränkt. Und das waren Priester, Propheten und Könige. Jetzt, sagt Jesus, ich gebe euch allen diesen Helfer. Ja? Ihr werdet verbunden bleiben, wenn ihr mit mir verbunden seid. Und es wird Frucht entstehen. Frucht entstehen. Das ist die Lizenz, sozusagen, ja, die Lizenz und Kompetenz, ja, der Gemeinde als allererstes. Liebe, die vom Heiligen Geist durch die Beziehung mit Jesus bewirkt wird. Also wir sehen, diese Frucht der Liebe ist Gottes Job. Ich kann sie gar nicht aus mir heraus produzieren. Ich bin nur die organische Einheit zwischen Jesus und der Frucht, die entsteht. Und das darf mich demütig machen. Ja? Das darf mich demütig machen. Das darf mich beruhigen. Ja? Ich weiß, das ist gar nicht mein Job. Mein Job, ich schaue auf Jesus und bleibe mit ihm in Kontakt. Pflege meine Beziehung. Habe eine saftige Zeit mit ihm. Und der Rest wird in meinem Herzen bewirkt. Von ihm selbst. Lass uns noch auf das letzte Wort eingehen, was ich sehr, sehr schön finde. Das zeigt nämlich den Effekt. Und zwar, wir können sagen, den Effekt im Englischen Peace and Power. Ja? Diese Liebe durch den Heiligen Geist bewirkt Einheit, also dieses Verbundensein und Bleiben. Und dann gibt es in diesem Abschiedsgebet einen sehr interessanten Vers. Auf diesen will ich sehr, sehr gerne eingehen. Johannes 17. Also, ich beschreibe es einfach mal. Es ist das Bodyguard-Gebet. In Johannes zum Beispiel 17, Vers 14 betet Jesus für seine Nachfolger und sagt: Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen oder Bösartigen, vor Satan zu bewahren. Was möchte Satan? Satan möchte jede Glaubenseinheit zerstören. Werk Satans ist, den Glaubensraum so klein wie möglich zu halten oder ihn zu zerstören. Die Menschen, die an Gott glauben, ihm den Glauben zu nehmen und denen, die nicht an ihn glauben, es gar nicht zuzulassen. Das ist Finsternis. Finsternis wird im Johannesevangelium als der Raum beschrieben, der Gottlosigkeit, der Gottfeindlichkeit. Jesus will Licht. Er will Glauben. Er will Glaubensfülle. Das möchte Jesus. Satan möchte das nicht und er möchte das zerstören. Deshalb bittet Jesus, dass genau das, dass der Glaube, der in den Jüngern ist, das Verbundensein mit Jesus und untereinander ihnen nicht genommen wird. Und wir sehen gleich ganz genau, worum Jesus bittet. Und er bittet nämlich um Einheit. Er sagt, ich bete, dass sie eins sind. Sehen wir hier? Also das Böse nochmal, Satan will diese Einheit sprengen. Er will den Glauben der Menschen, sagen wir mal, entweder ordentlich beschädigen oder ihn komplett rauben nach Möglichkeit. Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Interessant, oder? Interessant. Jesus spricht also ein Bodyguard-Gebet, sagt, der Glaube in ihnen, mit mir verbunden sein, bitte, Vater, beschütze es. Aus diesem Glauben heraus, aus der Verbundenheit zu mir heraus, bleiben sie eins, so wie wir eins sind. Ja? Diese dienende Liebe und so weiter, was der Heilige Geist bewirkt. Und jetzt sagt er, dass durch diese Einheit, wenn Menschen von außen diese Einheit sehen, dass sie davon angesprochen werden. Ja, sie werden sogar reanimiert für den Glauben. Was für eine Kraft. Das heißt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die werden sagen, wie viele unterschiedliche Kulturen. Aber es gibt es auch beim Fußball, ja, oder beim Sport. Aber sie werden sagen, wie viele unterschiedliche Bildungsschichten, ja, wie viele unterschiedliche Interessen. Was für ein Wunder Gottes, wie es schon in der Offenbarung heißt, aus unterschiedlichen Völkern baut Jesus seine Gemeinde. Das ist wirklich ein Wunder. Und dieses Wunder der Einheit ist im Prinzip die lauteste Predigt. Deshalb sagt auch jemand, predige so laut du kannst, zur Not auch mit Worten. Das Lauteste ist doch unsere Einheit. Ich sage nicht Einheit über alles, ich sage nicht Einheit über Wort. Ich sage, durch dieses Wort kommt die Einheit. Aber kein falsches Konkurrenzdenken zum Beispiel. Kein falschen negativen Vergleich. Er kann besser singen, er kann besser Gitarre spielen, er kann besser predigen, er hat mehr Gaben, was auch immer. Kein falsches Konkurrenzdenken, kein negativer Vergleich. Ihr sagt, wie wir eins sind. Der Heilige Geist wird uns in diese Einheit führen, dafür ist er gebaut, oder dafür wurde er gesandt, dafür ist er da sozusagen. Um diese Einheit zu bewirken. Sehr interessant finde ich, das jetzt auch abzuschließen, das zu beschleunigen. Mitten in den Kapiteln, als es um die Gaben des Heiligen Geistes geht, in 1. Korinther 12 bis 14, im Zentrum steht das Hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13, 13. So heißt es dort: Es bleibt aber Glaube, Hoffnung, die Liebe. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist das Fundament. Die dienende, die selbst aufopfernde, demütige, konkurrenzlose Liebe, die vom Heiligen Geist in unserem Herzen bewirkt wird. Wenn wir an unserem Weinstock bleiben. Das ist mein Gebet für uns. Mein Gebet für uns ist, dass genau diese Qualität der Liebe, diese Art der Liebe in uns wächst. Ich kenne keinen Christen, der sagen würde, ich möchte mehr von den Menschen, die streitsüchtig sind. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe dafür gebeten, Gott, schick mir so viele streitsüchtige Menschen wie möglich. Ich kenne keinen. Mein Gebet für uns ist, dass wir verbunden bleiben. Da steht das Wort des Bund drin. Wir haben eine Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen und für seine Gemeinde. Besser verbunden als spurlos verschwunden. Und Jesus sagte, wenn ihr verbunden bleibt, ihr werdet so eine Kraft haben, dass selbst, dass ihr das Wichtigste, was wir in die Ewigkeit mitnehmen können, nein, das ist nicht unser iPhone und auch nicht ein super cooles Auto, was jedem gegönnt sei. Das Einzige, was durch den Detektor des Himmels hindurch passt, sind Menschen, die wir für die Ewigkeit gewinnen konnten. Lass uns das mal wirklich ernst nehmen. Und diese Menschen, die wir für die Ewigkeit gewinnen können, die werden gewonnen. Durch ein, ich sage jetzt mal, einfaches Prinzip, in dem wir Einheit leben, in dem wir verbunden bleiben. Also verbunden in Liebe, Geist und Einheit. Und mein Gebet ist, dass das wächst in unserem Herzen. Und dass wir kleiner werden, wie Johannes der Täufer sagt, und dass er größer wird in uns. Sagt ihr dazu Amen?
Amen.
Möge es so sein. Falls ihr noch Fragen zur Thematik habt, Gebet, was auch immer euch beschäftigt, ich bin noch da eine Weile.